So, es ist wunderschön, dass wir uns jetzt hier versammeln können, um einfach miteinander in der Bibel zu arbeiten. Und ich freue mich einfach auf das, was Noah vorbereitet hat. Wir haben gestern Abend uns noch ein bisschen zusammengesetzt und über diesen Nachmittag miteinander gesprochen. Und ich denke, es wird lebendig. Ich bin fest überzeugt, Sie haben alle Ihr Schwert, das Wort Gottes dabei und etwas zum Schreiben. Da vorne liegen da noch verschiedene Hilfsmittel aus. Noah wird es jetzt dann auch gleich erklären, was wir an Sie weiter, damit wir die Zeit nutzen und intensiv arbeiten können. Bitte, liebe Noah.
Mein Protest wegmachen. Ja. Also ich freue mich total, denn Sie sind dran. Ich werde jetzt ganz wenig machen. Was wir brauchen, wir sind etwa 40 Personen und wir brauchen 4 Gruppen zu 10 Personen. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns so hinsetzen, dass wir uns umdrehen können und dass da eine Gruppe entsteht. Verstehen Sie? Also bei einem Tisch, zu einem Tisch passen 10 Personen. Also ein bisschen ausfüllen, damit es 5 und 5 werden. Also, was machen wir? Das sind nur 3 Personen, hier müssen noch 2 dazu, da müssen noch 2 dazu. Das ist schon die erste schwierige Aufgabe. Dass wir nachdenken, wie geht denn das? Also, ihr sitzt noch immer mit umdrehen könnt und dass es dann 10 Personen sind. Aber jetzt noch nicht. Auch noch normal sitzen, aber hier klappt es überhaupt noch nicht. Ihr seid nur 6 Personen. Da kommt Nummer 7. Hier sind 2. Ihr sitzt. Jetzt machen wir eine Probe. Sie sitzen alle, ja? Wenn jetzt die vordere Reihe sich umdreht zu der Reihe dahinter, seid ihr dann ungefähr 10 Personen. Also ich glaube, ich gebe es jetzt mal ab an Elke, die ist Lehrerin nämlich. Also komm. Nee. Also ich muss das machen. Sind wir soweit? Es ist nur so gedacht, dass es möglich ist, wenn es soweit ist. Also ihr dürft euch wieder umdrehen. Muss nicht sein, aber ich finde es schöner, dass ich Gesichter sehe. Und dann werde ich alles so ein bisschen erklären. Ihr seid so eigensinnig, dass wir jetzt 5 Gruppen haben und wir sollen 4 Gruppen haben. Es sind Leute dazugekommen, wir sind mehr, wir sind 5 Gruppen, das ist völlig in Ordnung. Was für eine Aufregung so am Anfang, gell? Jetzt reden wir mal über das, was geschehen wird. Wie lese ich die Bibel? Das ist nicht so einfach. Die Bibel enthält 66 Bücher, die alle unterschiedlich sind. Es gibt Geschichte, es gibt Weltgeschichte, es gibt die Geschichte der ersten Menschen auf dieser Welt, es gibt die Geschichte der Entstehung der Welt, also es gibt Geschichte. Es gibt auch Poesie, es gibt Psalmen, es gibt Hohelied, es gibt Sprüche, Weisheit, es gibt Prophezeiungen, es gibt im Neuen Testament die Geschichte über Jesus, die Geschichte der ersten Gemeinde. Es gibt Briefe, es gibt dort auch Prophezeiungen. Also ganz unterschiedliche Bücher, insgesamt 66, eine Bibliothek. Und man versteht schon, dass man nicht für alle Bibelbücher dieselbe Methode verwenden kann. Wie lese ich die Bibel, wie studiere sie aus mit Geschichte, oder? Und wieder anders mit Prophezeiungen. Wir werden heute eine neutestamentliche Geschichte, eine Geschichte Jesu nehmen und diese also entdecken anhand von einigen Prinzipien. Das Tolle ist, dass wir in allen 66 Büchern der Bibel immer wieder Neues entdecken. Es ist ja das lebendige Wort Gottes. Und es gibt mehrere Schichten in diesen Büchern. Es gibt die Geschichte, aber es gibt auch die Geschichte hinter der Geschichte. Es geht ja auch um den Plan Gottes, oder? Was er mit dieser Welt vorhat, um seine Absichten. Aber wir entdecken auch in der Bibel sein Wesen, wer er ist. Wer dieser Gott ist, wie dieser Gott ist. Und es gibt auch immer wieder Dinge, die für unser Leben aktuell sind. Das ist eben das Tolle. Es gibt Geschichte, es gibt Gottes Hand in der Geschichte, aber dann gibt es Aktuelles für uns. Und wenn man die Bibel zu studieren beginnt, dann gibt es ein paar Stufen. Die erste Stufe ist, dass wir den Text entdecken wollen, aufdecken wollen. Dass wir uns fragen, was geschieht hier? Um wen geht es? Wo befinden wir uns? Einfach die Geschichte kennenlernen. Das ist die erste Phase, das ist die erste Schicht in unserem Studium. Und das zweite ist, dass es jetzt darum auch geht, den Text zu ergründen, den Kontext auch zu verstehen. Da geht es nicht mehr um Fakten, da geht es nicht um Tatsachen. Das betrifft die erste Phase des Studiums. Wer ist da, was macht er? Da geht es um Tatsachen. Und bei der zweiten Phase geht es darum, den Text zu ergründen, den Kontext. Und die dritte Phase, da geht es darum, dass ich entdecke, was diesen Text mir persönlich zu sagen hat. Ist jetzt schnell gesagt, kommt ihr mit? Ich werde das noch einmal ein bisschen näher erklären. Das, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass das Hauptprinzip beim Bibelstudium ist die Stille. Ist die Stille und das Gebet. Es geht darum zu erkennen, und das ist keine Kopfsache. Das ist Offenbarung. Das ist Gott, der durch sein Wort spricht. Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte, die ganze Bibel. Und es geht darum, dass wir Gott entdecken. Wie heißt das so schön in Psalm 1? Da sagt der Psalmist, dass er Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkt. Glücklich der Mann, Psalm 1, der seine Lust hat am Gesetz. Stille und Sinnen, besinnen, nachdenken. Bibelstudium ist nicht etwas, was ich in einer halben Stunde oder in einer Stunde mache. Bibelstudium bedeutet, dass ich diese Geschichte oder diesen Abschnitt mitnehme oder diese Person, um die es ging, mitnehme und weiterhin darüber nachdenke. Bei Tag und bei Nacht, so wie uns auch eine menschliche Geschichte befassen kann. Dass wir immer wieder darüber nachdenken. Ich habe die Gewohnheit, biblische Figuren mitzunehmen auf meinen Reisen und stelle mir dann so vor, dass Ruth neben mir sitzt oder Jakob. Und dann frage ich so immer wieder nach, du, wie war das? Ich sinne darüber nach, aber es ist, als rede ich mit diesen Menschen. Ruth, wie war das? Als du die Entscheidung trafst, mit Naomi mitzugehen, was bedeutete das für dich? Dann denke ich so bei einem Autofahrt darüber nach. Kann man auch beim Bügeln machen? Kann man machen. Wir telefonieren sehr oft, wir schauen fern, wir lesen Zeitschriften. Wir tun vieles, was nicht unbedingt wichtig ist. Natürlich, Telefongespräche können wichtig sein, aber es wäre schön, wenn wir das alles ein bisschen reduzieren können, damit wir mehr Zeit finden für Gott. Stille, das heißt auch Lärm ausschalten. Nicht unbedingt das Radio laufen lassen oder den Fernseher gleich anschalten oder im Auto das Radio laufen lassen. Stille, das ist eine Übung, oder? Stille zu werden und nachzudenken, aber es ist so toll, wenn man eine Bibelstelle liest und darüber nachsinnt und entdeckt. Stille ist das Hauptprinzip, denn es ist keine Kopfsache, Bibelstudium, es ist Offenbarung. Ich sage noch einmal die drei Phasen. Entdecken. Was mache ich in dieser Entdeckungsphase? Da bin ich eigentlich ein Detektiv. Da frage ich alles nach. Wer kommt in dieser Bibelstelle vor? Was gibt es zu wissen über ihn oder sie? Kann ich mehr über diese Person herausfinden? Bin ich ihm oder bin ich ihr schon mal begegnet in einer anderen Geschichte? Wer war das? Wer war dieser Petrus? Wer war Barnabas eigentlich? Ich frage dann auch, wenn ich ein richtiger Detektiv bin, wo ist er und wo ist er hergekommen, wo geht er hin? Wo war er gerade vorher, vor dieser Geschichte? Was ist vorher geschehen? Und wo geht er hin? Und warum? Das sind eigentlich alles die W-Fragen. Warum ist er eigentlich gerade hier? Was hat er vor? Was tut sich hier? Die W-Fragen. Wer ist da? Wo kommt er her? Was macht er? Wo geht er hin? Und wie spät ist es eigentlich? Ist es morgen? Ist es Abend? Ist es Nacht? Und wo befindet er sich? Und was passiert hier? In dieser Phase, wo ich Detektiv bin, muss ich natürlich auch alles untersuchen, das heißt fremd sind. Was war ein Schekel? Ein Geldstück, aber wie viel war das wert? Und wie kann ich das übersetzen, damit ich das heute verstehe? War das ein Tageslohn oder war das, konnte man gerade ein Eis dafür kaufen oder konnte man ein Haus dafür, was war das? Gibt es Wörter oder Begriffe, die ich noch nicht verstehe, die ich nicht gut kenne? Und dann auch eine Frage, was fällt auf? Was fällt auf in dieser Geschichte? Und warum? Wir haben letztes Jahr haben wir den Fischzug von Petrus gemacht. Und was da auffiel, eigentlich fiel es uns nicht auf, das war das Schlimme, weil wir nicht richtig untersucht haben, ist, dass Simon Petrus Jesus Meister nennt. Aber später in der Geschichte nennt er ihn Herr. Solche Sachen sollen uns auffallen. Wir sind ja Detektive. Wir untersuchen, dass er ihn zuerst Meister nannte und dann später Herr. In dieser Phase ist es hilfreich, wenn wir auch Hilfsmittel oder Nachschlagewerke haben. Zuerst ist das die Bibel. Und dann ist es wichtig, dass ich diese Stelle mal in verschiedenen Übersetzungen lese. Da kann was auffallen. Und ich denke, wir haben verschiedene Übersetzungen unter uns. Das wird hilfreich sein. Es ist auch wichtig, dass wir Parallelstellen lesen. Es gibt immer da oben, vor einem Text steht dann eine Parallelstelle oder zwei oder drei, wo dieselbe Geschichte vorkommt. Aber das Interessante ist, dass das oft nicht dasselbe ist, dass da kleine Unterschiede sind. Und bedeutet das was? Auch wichtig in dieser Phase, dass wir den Kontext betrachten. Was ist vorher geschehen? Was hat sich vorher getan? Dass wir also ein bisschen zurücklesen. Nicht allzu viel, denn dann sind wir bei 1. Mose lesen. Was ist vorher geschehen? Was ist nachher geschehen? Es gibt auch manchmal Textverweisungen in der Bibel. Auch hilfreich, die aufzusuchen. Und dann gibt es Hilfsmittel, die haben wir auch mitgebracht. Ich habe hier ein Bibellexikon. Das ist eigentlich ein Wörterbuch. Ein Buch, wo man einiges so nachschlagen kann und herausfinden kann, was das bedeutet. Es ist mehr als ein Wörterbuch. Das ist hier ein sehr ausgiebiges. Hier geht es sogar um Pflanzen und um Menschen. Da kann man alles Mögliche nachforschen. Wir haben hier ein Buch, Die Welt der Bibel oder ein Atlas. Auch interessant. Wie war das eigentlich beim See Genezareth? Was war das für ein See? War der groß? War der klein? Waren da Berge rundherum oder war das Flachland? Wie war das? Wir haben ein Handbuch zur Bibel mit. Wir haben eine Konkordanz mit, wo man ein Wort sehen kann, schauen kann. Wir haben absichtlich keinen Kommentar mitgenommen. Warum nicht? Weil es so einfach ist, einen Kommentar zu verwenden und zu hören, was andere Leute entdeckt haben. Aber wenn wir so schnell einen Kommentar lesen, dann verpassen wir viel Freude, denn das Selbstentdecken, das wissen wir von kleinen Kindern, oder? Das ist viel schöner. Es ist viel schöner, um selbst zu entdecken, wozu ein Regenschirm notwendig ist, als dass man das von einer anderen Person hört, oder? Viel schöner, das zu entdecken. Selbstentdecken, also ein Kommentar ist gut. Gut, wenn ihr Kommentare zu Hause habt, aber lasst die so lange wie nur möglich stehen. Und nehmt euch Zeit. Das, was ich hier sage, das dauert nicht eine Stunde, das kann eine Woche dauern. Dass wir immer wieder zurückgehen und untersuchen, ist übrigens sehr schön, das auch mit Freunden zu machen. Das Zweite, das Ergründen, das Verstehen, die zweite Phase, das ist die Phase, wo wir uns in die Situation versetzen. Wenn ich einer der Jünger, wenn ich dabei gewesen wäre, wie hätte ich das empfunden? da versuche ich mich zu versetzen in die Situation, auch in die Gedankenwelt dieser Personen. Und dann kommt es schon näher, dann ist es nicht mehr eine Geschichte, die ich lese und also wahrnehme und dann mache ich die Bibel wieder zu. Da geht es darum, dass ich denke, wie wäre das, wenn? Wie hätte ich das empfunden? Da wird es schon persönlicher. Und die letzte Phase ist die Anwendung. Gibt es hier eine Lektion für mich? Dieses Meister und Herr zum Beispiel, was hat mir das zu sagen? Ist Jesus für mich der Lehrer, der Meister oder ist er auch Herr? Und was bedeutet das für mein Leben? Diese Entwicklung, die Petrus in dieser Geschichte erlebte, hat diese auch mir was zu sagen? Wir haben viel zu wenig Zeit, aber wir werden einfach mal versuchen, ob wir das gemeinsam hinkriegen, auf jeden Fall die Ehre. Und dazu möchten wir gemeinsam Matthäus 14 lesen. Ich habe einen kurzen Abschnitt gewählt, der auch sehr bekannt ist, und zwar Matthäus 14 ab Vers 13b, also von der zweiten Hälfte des 13. Verses ab. Und als die Volksmengen es hörten, also wenn ich Detektiv bin, dann frage ich mich gleich, was hörten die? Da muss ich zurücklesen, oder? Als die es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und er heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmenge. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb. Es waren 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Bekannt, oder? Ja, und jetzt macht ihr bitte die Bibel zu. Und, ja, stimmt. Ja, schreiben. Ihr müsst nicht alle mitmachen, aber jetzt kommt die erste Herausforderung. Ohne Bibel schreibt ihr bitte die Geschichte in ein paar Worten auf. Ja, ja. Versucht mal die Geschichte. Ich frage euch danach, was war das für eine Geschichte? Versucht die mal ohne Bibel. Da muss noch eine Bibel zugemacht werden. Ohne Bibel schreibt das mal kurz auf. Ihr habt doch alle gesagt, bekannte Geschichte, oder? Muss kein Problem sein. Also wo fing es an, wie ging es weiter? Das ist jetzt für die einzelne Person, das ist noch keine Zusammenarbeit hier. Hast du noch Papier? Die haben zu wenig. Gibst du mir was? Thank you. geht es Ihnen? Wie geht es euch? Noch ein bisschen? Noch nicht fertig. Es gibt aus der Nachkriegszeit eine Geschichte. Und zwar war der Krieg für die Niederländer noch nicht vorbei. Die haben ja noch einen Krieg gehabt in Indonesien. Und da gab es auch sehr schlimme Umstände, auch KZs. Da sind viele niederländische Frauen auch vergewaltigt worden von Japanern und missbraucht worden. Viele sind gestorben. Und in der Zeit soll es zwei Frauen gegeben haben aus England, eine Missionarin und eine Musikerin. Beide waren sehr musikalisch. Und die haben so immer so kleine Papierzettel oder Stückchen gefunden und die haben es geschafft, ganze Konzerte, also Musikstücke, zusammenzubringen aus ihrem Gewirr machte, was die Violinen machten, was die Flöten machten, haben ein Stimmenorchester gegründet, sehr berühmt geworden. Und haben mit ihren Stimmen die verschiedenen Parteien gesungen. Sie haben überlebt. Sie durften für die Japaner dann singen und auftreten. Und ich finde das eine fantastische Geschichte. Ich habe die ja auch in einem meiner Bücher genauer beschrieben. Und mir kam dann die Frage, als ich das hörte, würden wir es gemeinsam schaffen, die Bibel zu schreiben? Weil die eine Person den einen Text kennt und die andere kennt den Text noch. Und wir sehen jetzt schon, wie schwer es uns fällt, diese eine Geschichte, die wir so gut kennen, aufzuschreiben, oder? Und eine Partitur, ein Konzert aufzuschreiben und das zusammenzubringen, ist doch ein Wunder, oder? Die liebten Musik, die zwei Frauen, wie wir die Bibel lieben, oder? Wer wagt es, ihre Geschichte vorzulesen?
Nachdem Jesus zu den Leuten gesprochen hatte, sagten die Jünger, schickt die Leute nach Hause. Es ist hier eine einsame Gegend, hier kann man nicht zu essen kommen. Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben aber nur 5 Brote und 2 Fische, war die Antwort. Jesus sagte, lasst die Leute hinsetzen. Er segnete das Essen und die Jünger teilten alles aus. Als alle satt waren, wurden noch 12 Körbe mit Brocken eingesammelt.
Beachtlich, oder? Finde ich wirklich. Ich weiß eigentlich, ich bin immer verwirrt, waren es jetzt 2 Brote und 5 Fische oder 5 Fische und 2 Brote? Und Sie wissen das einfach. Das Einzige, was mir fehlt, ist, wie viele da waren. 5.000, oder? Habt, bitte? Mindestens 10.000. Die Frauen und Kinder wurden ja... Jesus hat gesegnet, hat sie gesagt. Also Jesus hat gedankt, heißt es hier. Habt ihr noch was?
Jesus hat zuerst zum Himmel aufgeblickt.
Er hat zum Himmel aufgeblickt.
Zuerst mal beten.
Zuerst, ja. Jesus hatte Erbarmen mit dem Volk und heilte ihre Kranken.
In einer einsamen Gegend waren sie.
Sie waren in einer einsamen Gegend. Bitte?
Er dankte für das, was noch nicht war. Das setzte voraus, dass Gott dieses Gebet erhört.
Ja. Aber wissen Sie, was Sie jetzt machen? Das ist schon die 3. Phase. Wir sind jetzt nur noch bei der Detektivarbeit. Wir interpretieren noch nicht, aber es ist sehr gut. Ja. Bitte? Gibt ihr ihnen zu essen? Mhm. Ich denke, wir können das schon zusammen, oder? Ja, aber jetzt kommen die Aufträge. Diese Gruppe, die wird jetzt bitte die Parallelstellen lesen und die Unterschiede herausstellen. Oder magst du, das hast du voriges Jahr gemacht, das macht diese Gruppe. Diese Gruppe soll bitte die Parallelstellen lesen, die werden ja angegeben bei Matthäus 14. und die Unterschiede herausstellen. Das ist eine harte Arbeit, das sage ich euch. Aber spannend. Diese Gruppe wird bitte untersuchen, was vorher und nachher geschehen ist. Was vorher, also auch in den Parallelstellen, aber es geht bei euch vor allem darum, was ist vorher geschehen, was ist nachher geschehen. Diese Gruppe muss was?
Muss interpretieren.
Niemand darf noch interpretieren. Also diese Gruppe, was ist hier merkwürdig, was ist hier? Und diese Gruppe ganz hinten erzählt uns bitte nachher was über die Geografie. Ja, ja, wo befindet man sich? Wie sieht das aus, diese Gegend? Hier sind eure Hilfsmittel. Ihr dürft, wo sind die Leute? Wo kommen sie her? Und jetzt haben wir doch die eine Gruppe zu viel. Die kann bitte, also wenn ihr vielleicht nur schaut, was vorher passiert ist, schaut ihr, was nachher passiert ist. Habt ihr, ist alles klar? Sie nehmen diesen Text aus Matthäus. Ist das jetzt schlimm? Nein, es muss sein. Wir müssen halt untersuchen. Wir nehmen 10 Minuten und ihr dürft Lexikone holen, ihr dürft einen Atlas holen. Ich will von den Geografen da hinten auch wissen, wie lange, wie viele Kilometer die gegangen sind und wie hoch das war und wir machen zuerst mal 15 Minuten. Entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht. Wer untersucht jetzt, was vorher geschehen ist? Und wer? Ihr? Nee. Und ihr nachher auffällt? Ja. Und dann passt noch zu eurer Aufgabe dazu, dass ihr verschiedene Bibelübersetzungen nimmt von der Stelle. Dann fällt vielleicht noch mehr auf. Und ihr habt bestimmt verschiedene Bibel da. denn haben? Was möchten Sie denn haben? Wie lange ein?
Ein Nachtwache.
Thank you.
Wie geht es Ihnen? Brauchen Sie noch etwas Zeit? 3-4 Minuten? Ja. Okay, haben wir. Ich denke, wir sind wahrscheinlich noch nicht so weit. Trotzdem ist es gut, es ist ja eine Übung, dass wir ein bisschen rechts vorne. Habt ihr vielleicht eine Sprecherin, die hier beim Mikrofon erzählen kann, was ihr entdeckt habt? Oder Moment, ihr wart nicht die Parallelstellen. Das wird. Wo sind die Parallelstellen? Habt ihr eine Sprecherin? Ja. Dann werden wir jetzt mal herausfinden oder hören, was man herausgefunden hat, was da an Unterschiede waren oder ob sich das ergänzte. Manchmal ist das ein Problem, weil es auch konträr sein kann. Das wird dann ganz spannend. Kommen Sie nach vorne. Es gibt übrigens mehrere Parallelstellen. Man wird dann auch entdecken, dass es 2 Speisungen gegeben hat in der Bibel. Sie geht mit, ihr seid zu zweit. Gut, und bitte beim Mikrofon. Es gibt 2 Speisungen, haben die vielleicht, habt ihr das entdeckt?
Also in Matthäus 14, 13 bis 21, Jesus predigte zu einer großen Volksmenge. Und das kommt im Lukas und im Markus genauso vor. Dann kommt in alle Evangelien vor, es gab nur 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt auch in allen 3 Evangelien, gebt ihr ihnen zu essen. Und da sagen dann die Jünger, ja, wir haben ja nicht groß was, 5 Brote, 2 Fische, was sollen wir mit dem machen? Und dann heißt Jesus, er schaute auf zum Himmel und dankte seinem Vater und dann brach er das Brot und gab es weiter. Und in Matthäus steht, er heilte die Kranken. In Markus, sie vieles zu lehren, also zu predigen. Lukas sagt auch von Heilung und Lehre. So geht es weiter. Hier. Und alle 3 sagen, dass alle satt wurden, die ganzen Leute, 5000 Männer, Und auch, dass sie in Gruppen sich lagern sollten. Das war ja dann auch besser zu überblicken. Einmal zu 1000, einmal zu 50, 150. Und im Matthäus steht vom Gras und im Lukas steht auch vom grünen Gras. Wenn man denkt, in der Öde, wo gibt es da wohl grünes Gras?
Das ist sehr aufmerksam.
Aber ja. Und was war noch? Ja, vom Johannes, das sehen wir dann nicht mehr.
Genau. Ja, mache ich. Also wir hatten jetzt Johannes, den wir verglichen haben mit der Stelle. Und da ging
etwas lauter.
Noch laut, okay. Also Jesus ging auf die andere Seite von Galiläa oder von Tiberias. Das heißt, die Ortsangabe wird hier schon mal genauer genannt. Das zweite ist dann in Vers 4 die Zeitangabe. Das ist kurz vor dem Passafest. Und dann wird es noch mal genauer mit der Personenangabe, mit der Personenbeschreibung. Da geht es erstmal um den Philippus, der hier genannt wird. Dann wird auch hier von 200 Denar gesprochen, die man bräuchte, damit zumindest die Leute ein bisschen was an Essen bekommen würden. Also es würde noch nicht mal lang. Das heißt, das wird schon beschrieben, wie kostspielig die ganze Sache eigentlich ist. Dann haben wir den in Vers 8, lernen wir wieder einige von den Jüngern genauer kennen. Und hier wird jetzt gesagt, dass ein kleiner Junge die 5 Gerstenbrote, also nicht irgendwelche Brote, sondern Gerstenbrote waren es, und 2 Fische hatte. In Vers 12 haben wir dann noch, dass Jesus zu den Jüngern sagt, sammelt auf, und damit es nicht umkommt. Also Ordnung und auch natürlich, dass es noch weiter verwertet werden kann. Nicht einfach alles liegen lassen. Ne? Und dann Vers 14 haben wir dann noch, dass die Menschen Jesus als Propheten sehen. Das war uns noch aufgefallen. Ja, das war's.
Habe ich noch eine zusätzliche Frage. Haben die verschiedenen Evangelisten auch verschiedene Orte erwähnt, wo das stattfand? Bethsaida hat ein Evangelist gesagt. Wüste. Und ihr habt entdeckt, dass Philippus sagt, wir brauchen 200 Denare. Habt ihr untersucht, was ein Denar ist? Nein, das gehörte nicht zum Auftrag, oder? Bin schon neugierig danach. Das ist so ein Wort. Vielleicht kann ich jemand von euch noch bitten, das für uns herauszufinden hier irgendwo, was ein Denar war. Da sind wir sehr gespannt darauf, wie viel Geld die dachten, dass die brauchten. Und dann schauen wir inzwischen mal, wo ist die Gruppe, die nachgeschaut hat, was vorher passiert ist. Ja, habt ihr auch eine Sprecherin, die zu uns kommen kann und den Kontext sagen kann? Also Roswitha, bist du das? Oder ist das Josi? Oder ist das Schwester Martha? Ja, nee, komm, ja, okay.
Was wir entdeckten im Gespräch, was mir überlegt von dem Text ist folgendes, dass bevor Jesus da in die Stille gegangen ist.
Welcher Johannes?
Johannes der Täufer. Und wo Herodes den Kopf gefordert hat.
Ja.
Die Frau von Herodes, die Geschichte kennt ihr ja alle. Die Tochter tanzte und er hat ihr unter Eid versprochen, also du kannst dir wünschen.
Und ist es wichtig, dass wir das wissen?
Das ist so, ja,
ist das wichtig? Könnte das was bedeuten? Sagt uns das, ja?
Weil Jesus ja auch für dies Einstand ist, genauso wie Johannes. Und er ging dann in die Verborgenheit.
Weil?
Weil, also in meiner Erklärung steht da drin in der Bibel, weil dieses Gebiet wurde Schwager von Philippus und da fühlte er sich sicher. Und das war die Einöde.
Kann es auch sein, dass er sich zurückgezogen hat, weil er einmal einfach alleine sein wollte, weil er trauerte?
Ja, das denke ich auch.
Dass er das brauchte, diese Auszeit?
Die Jünger,
Die Jünger haben berichtet. Die Jünger haben berichtet. Also ist das alles, was ihr... Das ist vorläufig alles. Also vorher ist das große Schlimme passiert, dass Johannes, der Täufer, umgebracht worden ist. Der Cousin von Jesus, der Vorläufer von Jesus, das ist ja der totale Schock gewesen, oder? Und ich kann mir vorstellen, jetzt interpretiere ich schon, ich stelle mir das Ganze vor, weil wir zu wenig Zeit haben, dass das Jesus und auch seine Jünger mitgerissen hat. Andreas ist ja selber ein Jünger von Johannes gewesen. Der kannte ihn gut. Als er dann Jesus kennenlernte, ist er Jesus nachgefolgt, aber der war leckernd. In Lukas ist vorher die Aussendung der Apostel. Ja, haben wir jetzt ein Problem? Ja, aber was denkst du? Ist das konträr oder kann beides passiert sein? Das ist auch schon Interpretation und sehr wichtig, dass sie so viele Wunder schon mit Jesus erlebt haben. Jetzt müssen sie Brot austeilen und haben sie auf einmal einen kleinen Glauben. Aber warum? Bisher hat Jesus das getan. Und jetzt wird es von ihnen gefragt. Sie sollen jetzt Glaubensschritte setzen. Kommt ihr nach vorne? Komm, wir wollen dich sehen, Hildegard. Komm.
Jesus schickte die Jünger fort ins Boot und das Volk entließ er und dann stieg er auf einen Berg, um zu beten und auch um allein zu sein. Als das Boot dann weit vom Land weg war, kam ein starker Wind dem Boot entgegen und die Jünger, die hatten Schwierigkeiten, damit fertig zu werden. Und dann kam Jesus in der vierten Nachtwache, das ist 4 Uhr morgens, zu ihnen und ging auf dem See und sie fürchteten sich, weil sie dachten, es wäre ein Gespenst, das hin und beruhigte sie und sagt, fürchtet euch nicht. Und als Petrus wusste, dass Jesus es war, sagt er zu Jesus, erlaube mir, dass ich dir auf dem Wasser gehen kann. Und er ging und als Petrus den starken Wind sah, bekam er Angst und fing an zu sinken. Und Jesus streckte seine Hand aus und rettete ihn. Sie traten ins Boot und die Jünger fielen vor ihm nieder und bekannten, du bist Gottes Sohn. Und in Markus 6, Vers 45, das sagt nichts davon, dass Petrus auf dem Wasser ging. Und im letzten Vers wird gesagt, dass sie nicht verständiger geworden sind, sondern ihr Herz war verhärtet. Und in Johannes 6, Vers 15 bis 21 wollen sie Jesus zum König machen und dadurch hat er das Volk.
Danke. Bitte. Ja, wo sind die Geografen?
Ja, unsere ersten Daten sind etwas trocken, wie das manchmal in der Geografie so ist. Also der See Genezareth wird auch See Kinneret genannt, liegt in der Jordansenke, 208 Meter unter dem Meeresspiegel und ist ca. 200 Quadratkilometer groß. Das Seeufer gehört zu 3 verschiedenen Provinzen. Die Osthälfte im Norden gehört zur Tetrarchie des Philippus, wo wahrscheinlich auch die Speisung der 5000 dann stattgefunden hat. Im Süden, die südliche Osthälfte, gehört zu Decapolis und die Westhälfte zu Galiläa. Und Jesus ist dann praktisch von der Westhälfte, also vom Galiläisch, in diesen öden Teil. Die Osthälfte des Sees ist Steppengebiet, Grassteppe, Wüstensteppe oder Dornbuschsteppe. Von dem her ein bisschen Gras hat es da wahrscheinlich schon gegeben und trotzdem war es öde. Die Städte liegen eigentlich vorwiegend an der Westküste. Das heißt, dass die Leute, die dabei waren bei der Speisung der 5000, wirklich weit gelaufen sind. Und von dem her war das schon logisch, dass Jesus dann in die umliegenden Dörfer geschickt hat und nicht wieder nach Hause zurück. Interessant wird es dann zum Schluss hin, wenn man sich, also wir haben uns dann überlegt, welche geografischen Gegebenheiten haben dafür oder dagegen gesprochen, dass Jesus verstanden wurde von der großen Menge. Und wir haben es uns dann so vorgestellt, wenn Jesus am Seeufer stand und vielleicht der Wind vom See her kam und dann auch die Wasserfläche vielleicht die Akustik gespiegelt, also verstärkt hat, jetzt mal in unserem laienhaften Denken, dann kann man sich schon vorstellen, wenn die Leute am Hang gesessen sind, am See runter, dass es so ein ähnliches akustisches Prinzip ist wie diese römischen Theater. Also ja, mal so ganz grob überlegt. Ja, das war's.
Sehr interessant, was wir alles an Informationen sammeln, oder? Hier ist die Gruppe, die recherchiert hat, ob es was Merkwürdiges oder Auffallendes gegeben hat, oder? Wer berichtet? Zusammen.
Nun, es fällt ja auf, dass Jesus alleine sein wollte, was er auch immer wieder tat. Trotzdem folgten ihm die Menschen nach. Sie waren ja neugierig. Es waren circa 5000, die eine Erwartung an Jesus hatten. Es fällt auf, dass was jetzt die Jünger taten. Sie hatten Mitleid mit den vielen Menschenmassen. Die Jünger haben praktisch und menschlich gedacht.
Genau.
Ach ja, die Stenografie müssen wir lesen können. Sie haben aber nicht die Dimension des Wirkens Jesus ganz erfassen können. Jesus wendet sich an seinen Vater und dankt ihm. Er gab aber den Jüngern die Aufgabe, was an für sich Jesus machte, das Brot zu teilen. Und somit waren die Jünger an der Reihe. Das war es eigentlich soweit.
Was ich ergänzen möchte, genau, ist, dass dieses Wunder natürlich ein zentrales Wunder ist und dass es eine ganz neue und eine gewaltige Dimension hat. Es geht um, aber er ist nicht so vermessen, sondern er wendet sich vor diesem Wunder an seinen Vater in seinem unbegrenzten Vertrauen, dass Vater dieses dann auch vollbringen wird. Ja? Und die Menschen waren ja schon ermüdet. Es waren, wie die Vorgängerin gesagt hat, sehr müde. Es war ein langer Fußweg. Es waren kleine Kinder dabei. Also es war Mitleid und es war das praktische Denken der Jünger. Sie wollten eigentlich auch dieses Problem schnell gelöst haben. Ja? Aber es war wie immer, Jesus ist demütig und wendet sich an Gott. Ja? Und zu dem technischen Problem, ob Jesus tatsächlich verstanden worden ist, ich denke, es ist ein Wunder. Deshalb können wir nicht so technisch denken, ob jetzt alle Menschen tatsächlich das auch verstanden haben. Dieses gehört zu dem Wunder. So.
Ja, also das war beeindruckend. Da kommt noch was. Das Vor- und Nachher ist in drei Evangelien gleich. Da geht es um die Enthauptung von Johannes. Also drei. Es muss in der Zeit geschehen sein. Ob die Aussendung, wovon auch erzählt wird, parallel damit lief, kann sein. Aber man bekommt den Eindruck, dass die Enthauptung von Johannes sehr zentral gestanden ist in dieser Zeit. Jetzt versuchen wir uns ein bisschen, ja. Ah ja, die Denare, wie war das?
Also wir haben rausgekriegt, dass ein Denar ein Tageslohn ist.
Ein Tageslohn.
Hatte der Philippus ausgerechnet.
Ist dann drei Vierteljahr oder so, ein fast ein Jahreslohn. Ein Drittel, zwei Drittel. Ja, das zeigt uns, dass man ziemlich verzweifelt war. Also Philippus ist hier der Praktische in der Parallelstelle. Der sagt, ja, das geht nicht, ich zähle ungefähr so viele Leute, wir brauchen 200 Denare, das sind also, ein Denar ist ein Tageslohn, stellt euch das vor, wir brauchen, weiß ich wie viel, würden wir heute sagen. Und, sagt Philippus, dann hätten wir noch nicht genug. Das würde nicht reichen. Und ich denke, das ist sehr menschlich. Wir denken sehr oft, das ist schon eine Interpretation, aus dem wir kommen zu kurz. Ich habe nicht genügend Kraft, ich habe nicht genügend Geld, ich habe nicht genügend Zeit. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das ist zu viel gefragt. Typisch, oder? Aber jetzt bin ich schon ein bisschen zu... Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Jesus gefühlt hat? Sein Cousin ist gerade gestorben, er will alleine sein, es warten zigtausend Menschen, stehen da, warten auf ihn, sind vorausgelaufen und sind voller Erwartung. Was wird er als Mensch, er war ja auch Mensch, dabei empfunden haben?
Unverstanden.
Unverstanden. Ausgelaucht. Ausgelaucht. Mhm. Bitte? Überfordert. Fertig. Überall, wo ich hingucke, ist Elend, oder überall, wo ich hingucke, wird was von mir verlangt oder erwartet.
Sie machen es doch nicht, wie er möchte.
Ja, sie machen es doch nicht, wie er möchte. Also irgendwie kannte Jesus Frustration. Ja? Die waren genauso müde, genauso am Ende. Was werden die bei sich gedacht haben, als Jesus sagte, oder als sie sahen, dass Jesus Mitleid hatte, ich denke, die haben bei sich gedacht, doch nicht wieder, kann der nie aufhören, oder? Hier geht es auch um Grenzen, oder? Es geht um Grenzen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Schon als sie sahen, dass 10.000 Leute gekommen sind und sie sollten sich doch ausholen.
Sie wollten alleine sein und es warten 10.000 Leute. Das ist, als wollen wir endlich alleine sein und es stehen 20 Leute vor der Tür. Ist man dann herzlich? Ist man warm? Sagt man willkommen? Jesus tut das. Ist Jesus gezwungen gewesen? Warum hat er so reagiert, denkt ihr?
Aus Barmherzigkeit,
weil Gottes Herz ihn bewegt, heißt es von diesen vielen Menschen. Wie anders reagieren wir, oder? Also die Verzweiflung, die Enttäuschung, wir wollen endlich alleine sein. Frage, die ich auch habe, wir Menschen, wir sind oft an unsere Grenzen. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus hier fordert, dass die Jünger über ihre Grenzen gehen. Gibt's das? Sagt uns die Bibel etwas darüber? Kann das sein, dass Jesus mehr von uns verlangt, als wir können? Was sollen die Jünger? Jesus greift ein, aber sie sollen zuerst kapitulieren. Mhm. Heißt es in der Bibel nicht auch, dass wir eine extra Meile gehen sollen? Aber sollen wir die immer gehen? Wann sollen wir die gehen? Wenn es bittet? Dann gehen wir immer extra Meilen, oder? Wer verlangt hier von den Jüngern, dass sie eine extra Meile gehen?
Jesus.
Ich denke, das ist so eine ganz wichtige Lektion hier aus dieser Bibel, aus diesem Abschnitt. Wir fordern oft zu viel von uns selber. Martha. Ja, ja, aber die Geschichte von Maria und Martha auch, oder? Martha, Martha, du bist beschäftigt mit so vielen Sachen. Eins ist nötig. Sie ist über ihre Grenzen gegangen. Es ist schwer einzuschätzen, wann das eine oder andere dran ist, oder? Denn Gastfreundschaft, wenn wir kurz beim Martha stehen bleiben, war notwendig, war normal, war üblich, war das, was Jesus auch von uns fragt. Aber
waren es 12 Männer,
Bitte? Zu zwölf unterwegs gewesen. Ja, ja. Ist auch eine Schande. Ja. Also Grenzen, es geht hier auch um Grenzen. Und ich denke, die erste wichtige Lektion ist, Gott hat das Sagen. Es gibt immer wieder Leute, die uns überfordern, oder wir selbst überfordern uns. Gott überfordert uns nie. Er verlangt etwas von den Jüngern, die sagen ganz praktisch, schick bitte die Leute weg. Die denken auch an Jesus. Die müssen essen. Philippus sagt, wir haben kein Geld, und die denken nach. Also die schicken wir am besten jetzt fort, sonst wollen die auch noch, dass wir für eine Unterkunft sorgen. Es wurde ja langsam Abend. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Warum sagt er das? Wie kann er das von ihnen verlangen? Er fördert Vertrauen von. Er fördert Vertrauen. Unser Vertrauen, also eben dieses, ich komme zu kurz an Kraft, an Geld, an Zeit, an Möglichkeiten, an Gaben, an Talenten, an allem. Und Jesus sagt, wage es. Und wer vermehrt die Brote? Jesus. Aber wann? Nee, es geschieht noch was vorher. Bitte? Nee, es geschieht noch was. Nee, es gibt noch was. In der Parallelstelle. Ein Kind gibt das Wenige, was er hat. Ein Kind. Und da in der Parallelstelle, in den Parallelstellen. Es ist ein Kind, das diese Fische und Brote bei sich hat und das nicht allzu groß denkt. Der hat Vertrauen gezeigt, oder? Wir sollen nicht umsonst werden wie die Kinder. Der hat gedacht, da ist Jesus, ich gebe ihm halt, was ich habe, und schau, was passiert ist. Wurde von den Jüngern in der Situation, wo ein Glauben von den Jüngern gefragt, oder war alles geregelt? Nee, aber wurde etwas gefordert von ihnen? Arbeit, Einsatz. Ich denke noch mehr. Ich finde das tragisch in dieser Geschichte, dass die Jünger zu wenig Vertrauen haben. Sie bekommen den Auftrag von Gott, sie sollen austeilen, und sie sagen, das geht nicht. Und jetzt ist es nicht so, dass Gott sie jetzt beiseite schiebt. Nein, er nimmt Brot und Fische von einem kleinen Jungen an, dankt Gott für nur wenige Brot und Fische, gibt die Körbe an seinen Jüngern, und die müssen jetzt doch noch einen Glaubensschritt machen. Denn die Brotvermehrung geschieht, während sie austeilen. Sie kriegen nochmals eine Chance von Jesus. Sie dürfen es noch einmal probieren. Er segnet, gibt ihnen, und da müssen sie austeilen. Doch noch ein Glaubensschritt, oder? Grenzen, anfangen auszuteilen von dem Wenigen, was wir haben. Was könnten hier noch sonst für Lektionen in diesem... Sie sammeln 12 Körbe voll, es bleibt übrig. Das sagt uns etwas über die Fülle Gottes, oder? Es ist nie karg, es ist nie gerade genug. Es ist immer genügend und ausreichend da, es ist noch übrig. Ganz, ganz liebevoll. Was gibt es sonst noch für Lektionen? Ja. Es erinnert uns an das letzte Mal. Ja. Ja, ja. Das sind tolle Verbindungen, oder? Es erinnert auch an Johannes 21, wo der auferstandene Jesus am Strand ist und Brot bricht und seine Jünger austeilt und Fische gibt. Er muss gerne auch. In der gleichen Nacht kommt dann der Sturm.
Und wo wieder so eine Versuchung war, und es waren ja
Sie dachten, für uns betet und wir oft denken, dass wir alleine sind, oder? Ja. Aber ich gehe noch einmal zurück zu diese Brote. Es waren ja Juden. Woran werden die gedacht haben bei der Brotvermehrung? Bitte? Manna? An die Geschichte aus dem Alten Testament, die sie immer wieder hörten zu Hause, dass Gott damals Manna gegeben hat in der Wüste, ausreichend, genug. Will Jesus hier nicht auch etwas sagen darüber, wer er ist? Und sagt er auch nicht später, ich bin das Brot des Lebens? Ist das nicht hier eine Lektion, wo Jesus klarer macht, wer er ist? Wo eine verborgene Botschaft in diesem Ereignis steckt. Seht ihr, wie weit man gehen kann und wie, wenn man darüber nachdenkt, auch so gemeinsam, wie toll das ist, kann das sein, dass Jesus schon zeigen wollte, denn in ein paar... Bitte? Zum Brotkönig machen wollten, auch das, aber auch erkannten, ja? An die Witwe. Die Geschichte kannten sie auch, die Witwe in Zapat. Mit Elia, was auch sehr wichtig ist, denn die Juden glauben, dass Elia zuerst kommen muss, bevor Jesus zurückkommen kann. Also es ist so viel Symbolik drin, also die Geografen haben auch noch was. Was fällt auf? Diese Zahl 12. 12 Stämme Israels, 12 Apostel. Ja. Und? Aber Dankeschön. Sehen Sie, seht ihr, wie toll das ist, wenn wir zuerst Zeit nehmen, zu entdecken, zu vergleichen, aufzuschreiben, zu ergänzen. Wird spannend, wenn es konträr ist, das gibt es auch. Dass wir mal nachforschen, was ist ein Denar, was sind 200 Denare, dass wir auch entdecken, dass die Jünger jetzt noch immer so menschlich rechnen und denken. Wie schön das ist, wenn man sich dann versetzt in die Situation und sagt, ja, das erkenne ich. In meinem Leben stoße ich auch sehr oft an Grenzen und denke ich, ich kann nicht. Und sehr oft denke ich, ich will nicht. Es ist zu viel gefragt, das darf man nicht von mir erwarten. Die Menschenmenge erwartete das, aber das war nicht das Kriterium. Das Kriterium war, dass Jesus ihnen beauftragte, dazu zu handeln. Und dass sie dann es nicht wagten, weil sie immer noch zu klein von Jesus dachten. Vielleicht zu groß von sich. Wir können das nicht, Punkt aus. Geht nicht. Und Jesus sagt, gib mir, was du hast. Und ich mache was daraus. Also unser Gehorsam führt zum Segen. Gott segnet es, wenn wir gehorsam sind und Schritte setzen und das tun, was für Menschen unmöglich ist. Das sagt ja Jesus auch, oder? Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und so lese ich in dieser Geschichte auch eine Herausforderung, wie viel Vertrauen hast du? Bleibst du hängen in dem geht nicht, wird nichts? Oder schaust du hinauf und dankst du Gott und suchst du mich und sagst du, mit dir kann ich über Mauer springen, so wie David das sagte. Mit dir geht's. Ich rechne mit dir. Ich rechne nicht mit mir, aber ich rechne mit dir. Und dann kommt tatsächlich die Probe nachher, wo man dann entdeckt, dass sie im Sturm sind und das sind erfahrene Bootsleute sind dabei. Es waren mindestens 4 Schiffsleute dabei, aber die kennen sich dann auch auf einmal nicht aus und sind bange. Und Jesus kommt ihnen nach. Er sieht das und das bewegt ihn auch wieder. Aber er war im Gebet auch für sie, denke ich. Und er kommt ihnen nach. Und Petrus denkt, dass er ein Gespenst ist. Das finde ich so tragisch. Es ist auch für uns manchmal leichter, um den strahlenden, brotausteilenden Meister zur Figur. Also wenn wir in Problemen sind, dann ist Jesus manchmal für uns diese schimmige Figur, die an uns vorbeizugehen scheint. Im Wunder ist es schön, Gott zu erkennen, leicht und einfach, aber wenn es Probleme gibt, dann erkennen wir ihn oft nicht. Wir spüren ihn nicht, wir sehen ihn nicht, aber er ist da, er kommt uns entgegen, sagt, was kann ich für dich tun? Und dann noch steigt Petrus aus, es geht und dann geht es nicht, weil er doch wieder auf die Wellen schaut. Man soll das Ganze im Kontext sehen. Letzte Frage, wir müssen abschließen. Was ist euch neu oder wichtig geworden? Ihr kanntet die Geschichte alle, oder? Ist uns da was neu geworden, eben weil wir gemeinsam so untersucht haben?
Ja, dass Jesus von uns eigentlich einen kindlichen Glauben erwartet.
Dass Jesus von uns eigentlich einen kindlichen Glauben erwartet.
Ein grenzenloses Vertrauen.
Und ein grenzenloses Vertrauen. Ja. Wenn er uns dazu beauftragt, auszuteilen und wir wagen das, dann haben wir genug und es wird mehr aus den Sachen, wo wir denken, wir kommen zu kurz.
Also ich persönlich nehme besonders für mich mit, wenn ich an meine Grenze komme, ich kann nur 50%, andere sehen das nicht so, wenn man so lustig und vergnügt ist, dass ich weiß, was Jesus will. Und wie man an Grenzen kommen soll, man uns nicht an die Menschen orientieren,
genau.
Sondern wir sollen merken, spüren, Jesus will das oder er will
ja.
Das jetzt.
Wenn wir an der Grenze kommen, sollen wir spüren, wer erwartet was von uns. Sind nicht immer die Menschen, sind auch oft wir selbst. Wir haben Angst, Nein zu sagen, weil wir denken, dann mögen uns die Leute nicht. Oder wir enttäuschen Menschen, aber es geht darum, was fragt Jesus von mir? Und das Gabe. Da wird in der Gemeinde gesagt, also du kannst so gut Klavier spielen oder du, wir brauchen dich, wir sind davon überzeugt. Und da musst du vielleicht sagen, nein, also ich habe das nicht so erfahren. Das fordert Mut, oder? Das Erkennen, was Jesus von uns fragt.
Ich habe dabei aber auch ein Gefühl, wenn wir das Wenige, was wir haben, Jesus bringen, dass er da ganz viel draus machen kann.
Ja. Wenn wir das Wenige, was wir haben, Jesus bringen, macht er ganz viel daraus. Und manchmal geht es wirklich darum, dass ich es wage, über meine Grenzen zu gehen.
Und den Blick nach oben wenden.
Und den Blick nach oben wenden, nicht in mich hinein. Noch eine Bemerkung vielleicht oder eine Ergänzung, was uns alle... Ja, was wird da? Wir sollen uns an Gottes Wort orientieren. Ja. Ja, auf dein Wort hin. Du sagst aber ganz ehrlich auch das, was wir alle kennen. Es ist manchmal schwer zu erkennen, was wirklich dran ist. Der Druck kann so groß sein. War das mein Gedanke oder war das, was Christus von mir will? Das Erste ist, wenn es möglich ist, dann sollen wir ein bisschen warten und Gott fragen. Manchmal ist es nicht möglich, da muss man gleich reagieren, aber wenn es möglich ist, Stille. Ja. Ja, es ist klar, wenn Dinge wirklich dran sind, aber wenn es nicht so ist, warte, dass er uns auch eine Antwort schenkt. Wenn man Frieden drüber hat, genau, genau. Er mutet uns das auch mal zu, dass nach einem tollen Erlebnis das wieder eine Tieferfahrung kommt. Schiff, ja. Ja, ja. So wird es im Leben, weil er uns schulen will, uns helfen will zu wachsen. Nicht so einfach. Demut zu lernen, auch hier. Ja, das war schön, oder? Das war schön. Ich danke euch alle. Ich denke, wir möchten noch gemeinsam beten. Wir wollen dir so danken, Herr, für dein Wort, das so reich ist. Und wir wollen auch bekennen, dass wir oft zu schnell lesen und denken, das kennen wir schon, dein Wort eben Schätze enthält. Und wir wollen diese Schätze so gerne entdecken. Schenk uns Geduld, schenk uns Einsicht. Schenk uns auch Freunde, mit denen wir zusammen lesen und studieren können. Und wir wollen dir danken für diese bekannte Geschichte, wo so viel für uns drin war und ist. Danke, Herr Jesus, dass wir hier entdecken durften, dass unser zu kurz für dich doch noch brauchbar ist, dass du viel daraus machen kannst, dass du ein Gott bist, der uns segnen will und einsetzen will. Und wir beten füreinander um Weisheit, dass wir erkennen dürfen, was du von uns fragst. Segne uns, Herr, und setze uns zum Segen. Amen.